Jesus, dass wir heute Morgen deine Erlösung durch die verschiedensten Lieder besingen durften, auch wenn wir es nicht wirklich erfassen können. Danke, dass du in deinem Wort uns zeigst, was du getan hast und dass wir uns daran freuen können. Und das will ich dich bitten auch für diesen Gottesdienst, dass wir neu beeindruckt sind von dir und dass unser Leben ein Dank ist für das, was du getan hast. Amen. Amen. Ja, wir sind als Gemeinde ja im Markus-Evangelium unterwegs. Das habt ihr alle mitbekommen und wir sind jetzt so ziemlich am Schluss des Markus-Evangeliums angekommen. Also es wird heute eben eine Predigt über das Markus-Evangelium geben. Dann haben wir einen Dreierblock, wo es um andere Themen gehen wird. Und dann kommt die Abschlusspredigt zum Markus-Evangelium. Und in diesen letzten Kapiteln, die wir heute aufschlagen, in Markus 14, da begleiten wir den Herrn Jesus auf seinem letzten Weg, auf seinem Weg zum Kreuz. Und wir haben es in den Liedern gesungen, diesen Weg, den ist er nicht um seinetwillen gegangen, sondern diesen Weg, den ist er um unseretwillen gegangen. Ich habe letztes Mal bis Markus 14, Vers 16 gepredigt, also es geht jetzt ab Vers 26, Markus 14, Vers 26, es geht jetzt in Markus 14, Vers 27 weiter und da bis Vers 72 es ein relativ langer Text ist, werde ich heute nur einige Schwerpunkte wählen und dann diesen Text lesen, wenn es um diese Schwerpunkte geht. Deswegen habe ich euch als PowerPoint heute Morgen nur einige Bilder mitgebracht, wie in der Kinderstunde, dass ihr manche Dinge euch merken könnt. Denn ich habe diese Schwerpunkte, die ich ausgewählt habe, unter den Buchstaben V gestellt. Also meine Überschriften heißen versucht, verlassen und verurteilt. Und ihr dürft euch die Bilder anschauen und dann denken, welches Wort passt wahrscheinlich zu welchem Bild. Also zunächst einmal wird es um diesen Begriff versucht gehen. Und da würde ich gern ab Vers 32 lesen. Markus 14, 32 bis 39. Da heißt es, und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und er betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Und er ging wieder weg, betete und sprach dasselbe Wort. Das, was Markus hier beschreibt, findet im Garten Gethsemane statt. So haben wir es auch in diesem Text gelesen. Das ist ein Areal auf dem Ölberg mit sehr vielen Olivenbäumen. Also man könnte es auch übersetzen mit Kelter der Öle oder Ölpresse. Und dorthin ist Jesus also mit seinen Jüngern gegangen, nachdem sie gemeinsam das Passamahl gegessen hatten. Daran haben wir uns heute Morgen im Abendmahl ja erinnert und haben diesen Text aus Markus 14 auch nochmal gelesen. Also es ist ein Ort, an dem Jesus in die Leidenspresse kam, an dem er versucht wurde, an dem er bestürzt war und an dem er geängstigt war. So steht es hier im Text. Er sagt, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Das bedeutet, ich bin so von Traurigkeit bestimmt, dass ich seelisch am Ende bin. So würde man das heute formulieren. Der Jesus wusste, das sind meine letzten Stunden. und er spürte, mit welcher Macht der Tod nach ihm griff. Vor allen Dingen, welche Last der Sünde auf seiner Schulter liegen würde. Jede Sünde, auch meine und deine, Jesus hat dafür bezahlt. Also Gethsemane, das war für Jesus Stunden des Schreckens und der Angst. Und Markus zeigt uns hier nicht den Helden, der triumphierend in den Tod geht. Sondern wenn wir den Text lesen, dann verstehen wir sehr schnell, wir begegnen hier einem Herrn, der voller Angst mit dem Tod in seiner tiefen Dimension ringt. Denn in Gethsemane geht es nicht nur ums Sterben, sondern es geht um die Sühnung für meine Sünde. Gott legt meine Sünde auch auf die Schulter seines Sohnes, damit er sie wegnimmt. Und in diesen Stunden der Angst macht Jesus das einzig Richtige, er betet. Er wendet sich mit seiner Angst an den himmlischen Vater. Und es ermutigt mich, auch in meinen Ängsten nicht alleine zu bleiben, sondern mit dieser Angst zu Gott zu gehen und zu sagen, Vater, ich habe Angst. Das ist das, was der Jesus hier macht. Und ich darf beten und sagen, bitte gib du mir die Zuversicht, in dieser für mich so schwierigen Situation in dir zur Ruhe zu kommen. Wir haben durch den Markus hier die einzigartige Möglichkeit, dem Herrn Jesus beim Beten zuzuhören. Und sein Gebet hier hat drei Schwerpunkte. Er beginnt mit der Überzeugung, Vater, alles ist dir möglich. Und das ist die Grundlage, auf der auch ich beten kann. Dass ich weiß, Vater, alles ist dir möglich. Ich bin mit einem Gott unterwegs, dem nicht nur vieles möglich ist, sondern dem alles möglich ist. Jemand sagte mal, Gott ist in der Lage, Wasser den Berg rauffließen zu lassen. Das ist gar kein Problem. Muss er nur so machen und dann fließt das Wasser den Berg rauf. Er kann Tote wieder auferwecken. Er kann die Sonne ausknipsen, wenn er möchte. Zack, dann ist es dunkel. Mein Gott kann alles. Das steckt hinter der Aussage des Herrn Jesus hier. Und das ist eine Tatsache, weiß nicht, wie es euch geht, von der ich allzu oft nicht überzeugt bin. Da ist dann so diese kleine Streichholzschachtel meines Denkens und ich denke, Gott kann ja nur so und so helfen. Das sind die Möglichkeiten, die Gott hat. Erstens, zweitens, drittens. Und dann nichts. Und wenn Gott nicht so eingreift, dann sind seine Möglichkeiten ja zu Ende. Mein Denken, das ist falsch. Jesus sagt hier, Vater, alles ist dir möglich und deswegen darf ich Gottes Möglichkeiten nicht beschränken durch meinen Unglauben. Denn das tue ich ja letztendlich. Nein, mein Gott kann alles. Das will ich mitnehmen aus dem Gebet des Herrn Jesus hier. Er kann wirklich alles. Er hat die Meere geteilt, dass sein Volk dort hindurch marschieren konnte. Er hat die Sonne angehalten, lesen wir im Alten Testament. Er hat ganze Heere besiegt, wo man sich überlegt hat, hey, wie können wir dann diesen Feinden widerstehen? Kein Problem für Gott. Einmal mit dem Finger geschnipst und dann waren diese Heere besiegt. Er hat Tote auferweckt oder hat Kranke gesund gemacht. Das ist mein Gott. Und ich darf genauso, wie der Herr Jesus es hier in dem Gebet tut, diesen Gott, meinen Vater nennen. Das ist eine absolut vertraute Anrede. So ist jedenfalls gemeint, dass ich sagen darf, Vater, ich darf meinem Vater im Himmel vertrauen. Das bedeutet, ich darf ihm alles zutrauen. Meine Probleme und meine Angst sind für ihn nicht zu groß. Ich sage es noch einmal, er bräuchte nur mit dem Finger zu schnippen und es wäre weg, was mich belastet. Es wäre weg, was mir Angst macht. Vater, alles ist dir möglich. Das ist der richtige Blick. Das ist die richtige Einstellung, wenn die Angst mir die Kehle zuschnüren möchte. Und wir hören, wie der Herr Jesus jetzt hier sehr konkret weiter betet. Er betet, nimm diesen Kelch von mir. In Matthäus 20 hat er schon von dem Kelch des Zornes Gottes geredet. Er sagt zu den Jüngern, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder in Johannes 18 sagt er, den Kelch, den mein Vater mir gegeben hat, sollte ich diesen Kelch nicht trinken? Oder gerade im Alten Testament, in Jesaja 51 und im Neuen Testament, in Offenbarung 14 und 16, da redet er sehr explizit von dem Kelch des Zornes Gottes. Und um diesen Kelch geht es hier. Diesen Kelch meint der Herr Jesus hier. Dieser Kelch steht sinnbildlich für den Zorn Gottes, aus dem der Herr Jesus hier trinkt. Wenn Jesus also betet, nimm diesen Kelch von mir, dann sagt er nur mit anderen Worten, was er einen Atemzug früher bereits so formuliert hat, wenn es möglich ist, dann lass diese Stunde an mir vorübergehen. Warum betet Jesus das? Er ist doch auf diese Erde gekommen, um genau diese Stunde zu erleben. Er ist doch auf diese Erde gekommen, damit er uns wieder Hoffnung gibt. Und jetzt betet er, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, lass diese Stunde an mir vorübergehen. Da sind wir nicht die Ersten, die sich heute Morgen darüber Gedanken machen. Da haben sich schon Generationen von Theologen den Kopf zerbrochen. Und manche deuten das Gebet des Herrn Jesus so, dass er betet, lass mich nicht sterben, bevor ich am Kreuz sterbe. Denn sonst würde Gott ja sein Gebet nicht erhört haben, wenn Jesus meint, lass Golgatha an mir vorübergehen. Also das ist die Diskussion, die da geführt wird. Oder eine andere Diskussion ist, hätte der Herr Jesus dem Vater überhaupt ungehorsam werden können? Auch hier sind die Meinungen verschieden. Ich persönlich glaube, die Versuchung in Gethsemane, einen leichteren Weg zu gehen, war echt. Der Jesus hätte der Versuchung und der Angst nachgeben können. Aber unser Text macht deutlich, das war für Jesus keine Option. Das wird hier sehr klar. Wenn ein anderer Weg möglich gewesen wäre, um mich zu erlösen, das wird aus dem ganzen Gebet des Herrn Jesus deutlich, dann muss Gott ihn wählen und nicht der Herr Jesus selbst. Das ist für den Herrn Jesus ganz klar. Und das wird an diesem dritten Schwerpunkt des Gebetes deutlich, wenn er betet, nicht was ich will, sondern was du willst. Und ich persönlich gehe davon aus, dass der Vater das Gebet des Herrn Jesus gar nicht erhören konnte, weil es gar keinen anderen Weg gab. Und deswegen hilft mir dieses Gebet enorm, wenn es darum geht, mit unerhörten Gebeten umzugehen. Ich glaube, dass der Vater dieses Gebet nicht erhören konnte. Und so geht der Herr Jesus eben mit diesem Gebet um, dass er sagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es gibt manche Dinge, von denen ich mir wünsche, dass Gott sie erhören würde. Macht er aber nicht. Und auch wenn ich das nicht verstehe, warum er es nicht tut, dann höre ich hier zu, wie der Herr Jesus betet. Und so will ich dann auch beten. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Aber diese Einstellung soll dann keine Einstellung für meinen Unglauben sein. Also ihr kennt die Gebete. Gott, du könntest das vielleicht tun. Wahrscheinlich willst du das gar nicht und wahrscheinlich ist das gar nicht dein Wille. Aber ich bete das einfach jetzt mal so. Nein. Ich darf beherzt beten, Vater, dir ist alles möglich. Und dann darf ich auch konkret sagen, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber Gottes Wille soll mir immer wichtiger sein als meine Wünsche. Und deswegen bete ich am Schluss, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. In Vers 38 gibt der Jesus den Jüngern dann den Rat, wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Es wird in meinem Leben, wahrscheinlich auch in deinem Leben, immer wieder die Versuchung zur Sünde geben. Oder die Versuchung, Wege zu gehen, zu denen Gott eindeutig Nein sagt. Und deshalb ist es wichtig, dass ich über mein eigenes Herz wache. Ich bin so schnell bereit, geistliche Dummheiten zu machen und deshalb kann ich nur beten, Herr, pass auf mich auf. Und außerdem ist es enorm wichtig, dass ich mit anderen Glaubensgeschwistern in einer Gemeinde unterwegs bin, damit wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen können. Wachen und beten, das heißt, bleibe nahe bei Jesus. Und der Jesus sagt, wenn du nah bei mir bleibst, dann heißt es nicht, dass du keine Versuchung hast. Aber dann heißt es auf jeden Fall, dass die Anziehungskraft der Sünde lange nicht so stark ist, als wenn du irgendwo da weit weg von Jesus unterwegs bist. Die Jünger hier in Gethsemane hätten zusammen mit Jesus beten sollen, also ihn in seiner schwersten Stunde unterstützen sollen. Das haben sie nicht gemacht. Das haben wir auch gelesen. Sie haben geschlafen. Für uns heute kann es heißen, lass dein Gebet nicht einschlafen. Bete mit Jesus die Gebetsanliegen, die ihm besonders wichtig sind. Zum Beispiel betet der Herr Jesus in Lukas 10, sende Arbeiter in deine Ernte. Also sende Menschen, die ihr Leben dafür hergeben, Gottes Sache in dieser Welt voranzubringen. Wenn ich so bete, dann muss ich natürlich auch bereit sein, mich selber einzubringen. Aber wenn ich so bete, dann bete ich genau das Gebet, das dem Herrn Jesus wichtig ist. Dann bete ich mit ihm zusammen. Oder ein Gebet nach Gottes Willen ist auch 1. Timotheus 2, alle Menschen sollen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da fordert der Jesus mich heraus und sagt, du als mein Jünger, du solltest nicht schlafen, sondern du solltest beten und im übertragenen Sinne mich in diesem Gebet nicht alleine lassen. Johannes sagt mal, der Herr Jesus ist der Fürbitter und ich darf mich in seine Fürbitte hier mit einreihen lassen. Markus berichtet uns dann bei dem nächsten Punkt, den ihr einblenden könnt, dass der Herr Jesus seine letzten Meter auf dieser Erde fast alleine ging. So wie dieser Mann auf dem Parkplatz, den ihr seht. Und deshalb heißt mein zweiter Schwerpunkt hier in Markus 14, verlassen. Markus zeigt uns, dass die Jünger ihn verlassen. Ich habe wieder 3V gewählt durch Verschwinden, Verleumdung und Verrat. So haben sie ihn verlassen durch Verschwinden, Verleumdung und Verrat. In Vers 51 heißt es ja, und ein junger Mann, der ein Leinenhemd um den bloßen Leib geworfen hatte, folgte ihm und sie ergreifen ihn. Er aber ließ das Leinenhemd fahren und floh nackt. Also wir lernen hier einen jungen Mann kennen, der Jesus bei seiner Verhaftung folgt. Und plötzlich gerät dieser junge Mann selber in den Fokus der Verfolger. Einige halten ihn hier an den Kleidern fest, wahrscheinlich um ihn festzunehmen, aber es gelingt ihm dann, seine Kleider ganz schnell auszuziehen und eben ohne Kleider zu fliehen. Und viele Schriftausleger vermuten, dass hier der Autor des Markus-Evangeliums, also der Markus selber, seine eigene Geschichte beschreibt. Als der merkt, die wollen mich einsperren, da gibt er so richtig Gas, dass man also die Startlöcher zuschaufeln kann, und verschwindet in die Nacht hinein. Auch wenn Markus keiner der 12 war, dann war er im übertragenen Sinne ganz sicher ein Jünger im weiteren Sinn, der hier verschwindet. Es ist nicht immer dran, stehen zu bleiben. Auch Paulus ist zum Beispiel aus Damaskus geflohen. Deswegen ist nicht ganz klar, warum schreibt der Markus das hier? Hat ihn sein schlechtes Gewissen dazu motiviert, als er Jesus allein gelassen hat? Ich möchte und ich kann die Situation hier nicht bewerten, aber ich möchte mich daran erinnern, es wird immer so sein, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann sollte ich mir klar machen, ich werde Widerstand erleben, weil ich ein Fremdling in dieser Welt bin. Hier ist nicht mein Zuhause. Als Jesus Nachfolger gehöre ich zu einer Mini-Minderheit. Und diese Mini-Minderheit, die wird von den meisten Leuten abgelehnt werden oder sogar verfolgt werden. Auch wenn wir das in Deutschland noch recht wenig erleben, weltweit ist das eine traurige Realität. Das braucht ihr nur an der Karte von Open Doors nachher euch hinten anzuschauen. Deshalb sollte es mich immer skeptisch machen, wenn ich mich in dieser Welt nicht fremd, sondern zu Hause fühle. Es sollte mich skeptisch machen, wenn ich meinen Glauben daran festmache, wie gut es mir in dieser Welt geht. Und dass ich dabei vergesse, die Belohnung wartet, so sagt die Bibel es sehr deutlich, erst in der Ewigkeit auf mich, auch wenn hier die Beziehung zu Jesus natürlich schon mein Leben erfüllen möchte. Das ist ja auch, was ich erlebe. Aber ich bin nicht auf dieser Welt und ich habe nicht den Glauben an Jesus, damit ich mein Leben hier unten optimiere. Markus verschwindet also. Petrus verleumdet Jesus, auch das ist ein ganz großes Thema in Markus 14. Jesus sagt in Vers 27, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Das heißt, ihr werdet euch alle von mir abwenden. In Vers 31 erfahren wir, dass alle gesagt haben, ich nicht. Also nicht nur der Petrus. Aber Petrus hat das ein bisschen theatralischer gemacht und du konntest das auch nicht überhören. Also wenn die Loser das machen, das traue ich denen vielleicht schon zu, aber ich garantiert nicht. Ja? Was ich, wie er es formuliert hat. Und du musst sagen, wenn du die ganze Geschichte kennst, auch als Warnung für mich, Petrus kennt sein eigenes Herz nicht. Er überschätzt hier etwas und er unterschätzt etwas. Er überschätzt hier seine Treue. Und er unterschätzt die Feindschaft, die ihm begegnet. Darüber macht er sich wenig Gedanken. Und Jesus sagt ihm dann in Vers 30, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Du wirst also dreimal sagen, ich kenne Jesus nicht. Und Petrus antwortet darauf dann ja nochmal sehr nachdrücklich, also wenn ich mit dir sterben müsste, das werde ich niemals tun. Und wir erleben dann in Vers 66 oder ab Vers 66, wie Petrus Jesus verleugnet. Vers 66, und als Petrus unten im Hof war, kommt eine von den Mägden des hohen Priesters. Und als sie den Petrus sich wärmen sah, blickte sie ihn an und spricht, auch du warst mit dem Nazarener Jesus. Er aber leugnete und sprach, ich weiß nicht, ich verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof und als die Magd ihn sah, fing sie wieder an, zu den Dabeistehenden zu sagen, dieser ist einer von ihnen. Er aber leugnete wieder und kurz nachher sagte sagten wieder, die dabei stehen, zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist auch ein Galiläer. Also an anderen Stellen heißt es, die Sprache verrät dich, der hat einen Dialekt gesprochen. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Und zugleich krähte zum zweiten Mal der Hahn. Petrus gedachte des Wortes, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Also zweimal schwärzt die Magd hier den Petrus an und einmal ein Dabeistehender. Vers 67 sagt sie: Auch du warst mit dem Nazarener Jesus. Das ist ja eigentlich ein Lob, wenn man das in meinem Leben erkennen kann, dass jemand sagt: Auch du bist mit dem Nazarener Jesus. Der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau hat sich diesen Satz auf seinen Grabstein schreiben lassen. Ja, auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Aber hier im Palast des Hohen Priesters kann dieses Ja natürlich bedeuten: Ich werde sofort inhaftiert und ich muss für Jesus leiden. Und deshalb verleumdet Petrus hier Jesus. Er sagt: Ich kenne diesen Menschen nicht. Und das sagt Jesus über seinen Herrn, der ihm so viel Gutes getan hat. Und wir haben es gelesen, in seiner Abwehrschlacht verflucht sich Petrus sogar und dann kräht der Hahn zum zweiten Mal. Und von Lukas erfahren wir, dass als der Hahn kräht, in diesem Moment treffen sich zwei Blicke. Der Blick des Petrus und der Blick des Herrn Jesus. Und Petrus erinnert sich, was Jesus zu ihm gesagt hat. Wir lesen hier in diesem Text: Es durchzuckt ihn wie ein Blitz. Die Tränen brechen aus ihm heraus und schluchzend verlässt er das Gelände des Oberkirchenrats. Petrus ist enttäuscht über sich selbst. Es sind ganz bittere Momente. Vielleicht kennst du solche Momente, in denen du enttäuscht bist über das, wozu du fähig bist, gedanklich oder in der Tat. Ich kenne so Momente, leider. Momente, in denen ich über mein eigenes Herz erschrecke. Aber weißt du was? Der Jesus ist nicht erschrocken über das Herz des Petrus. Und er ist nicht erschrocken über mein Herz. Er kennt es. Er weiß, wozu ich fähig bin. Und er führt mich immer wieder auch in solche Situationen, damit ich lerne, in mir, da wohnt wirklich nichts Gutes. Aber durch diese Situationen verstehe ich auch: Herr Jesus, du bist fähig, meine Unfähigkeit zu überwinden. Und deshalb darf ich auch beten, wenn es auch in einem Lied dann singen: Herr, halt mich nah bei dir jeden Tag, dass ich nicht fallen und abirren mag. Gib mir in Schwachheit die Kraft, treu zu sein, in allen Zeiten den Glauben der Rein. Das muss ich mir von ihm erbitten, das habe ich nicht aus mir selber. Der Jesus erlebt hier also, die Jünger verschwinden, sie verleumden ihn und dann kommt das Schrecklichste, sie verraten ihn. Auch davon berichtet uns unser Kapitel, Vers 43 bis Vers 46, da heißt es: Und sogleich, während er noch redet, kommt Judas, einer der Zwölf, heran und mit ihm eine Menge mit Schwertern und Stöcken von den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten, der ihn überliefert hatte, ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt: Wen ich küssen werde, der ist es, den greift und führt ihn sicher fort. Und als er kam, trat er sogleich zu ihm und spricht: Rabbi, und küsste ihn. Sie aber legten ihre Hände an ihn und ergriffen ihn. Ich habe das in meiner letzten Predigt schon deutlich gemacht, was den Judas hier wahrscheinlich motiviert hat, was wahrscheinlich sein Denken war Unterm Strich war es die Liebe zum Geld, die Judas schlussendlich dazu brachte, Jesus zu verraten. Mit einem Kuss. Den Feinden des Herrn Jesus den Weg zu zeigen, wo er ist, um ihn festnehmen zu können. Das ist so bitter, verraten zu werden. Das zerstört Vertrauen. Theo Lehmann, Jugendpfarrer in der ehemaligen DDR, wurde von der Stasi ständig bedrängt und deshalb hat er sich an bestimmten Orten mit einem Freund getroffen, mit dem er sehr offen geredet hat, weil er sicher war, hier kommen die Richtmikrofone der Stasi nicht hin. Und später entdeckte Lehmann dann, auch als er seine Akte einsah, dieser Freund war ein Stasi-Mitarbeiter, der die Infos über Lehmann an die Stasi weitergab. Dieser Schock hat in ihm ganz viel zerstört. Er wusste eine Zeit lang gar nicht mehr, wem kann ich denn überhaupt vertrauen? Vielleicht kennst du dieses Gefühl, verraten worden zu sein. Jesus kennt es nur zu gut. Er weiß, wie das ist, ganz alleine zu sein. Und deshalb kannst du im Gebet zu ihm kommen. Du kannst mit ihm darüber sprechen, wie du auch mit deiner Enttäuschung gegenüber Menschen umgehen kannst. Du umgehen kannst, wenn du dich ganz allein und verlassen von Menschen fühlst. Am Kreuz des Herrn Jesus standen ein paar Frauen. Die sind ihm bis zuletzt treu geblieben. Von den Männern war keiner mehr da, mit einer Ausnahme. Der Jünger Johannes, der stand dort noch. Alle anderen waren weg. Und damit ist das erfüllt, was der Jesus in Johannes 16 schon gesagt hat: Ihr werdet mich alleine lassen. Und dann kommt dieses Hoffnungsvolle, aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das war sein fester Halt in dieser Verlassenheit, Gott ist da. Auch wenn ich in schweren Stunden, gerade in schweren Stunden, die Hilfe von Menschen ja brauche, und wenn Menschen dann nicht da sind, weiß ich doch, Gottes Gegenwart ist da und ich darf mich daran festhalten. Es trägt mich auch durch diese dunklen Stunden der Verlassenheit. Aber wir wissen dann auch aus den anderen Evangelien, es war gerade der Vater, der in diesen schwersten Stunden seinen Sohn alleine lassen muss, der ihn verlassen muss. Der Vater wendet sich vom Sohn ab, weil Jesus zur Sünde selbst wurde, zum Zielpunkt des Zornes Gottes. Das heißt, er greift innerlich flehend nach der Hand des Vaters und der Vater zieht die Hand zurück. Das sind dramatische Momente. Und Jesus erlebt diese tiefe Gottverlassenheit, die ich nicht mehr erleben werde. Der Hebräerbriefschreiber sagt, er hat aus Gottes Gnade für alle den Tod geschmeckt und dazu gehört diese Trennung, diese Verlassenheit von Gott, die werde ich in dieser Tiefe nicht mehr schmecken, weil ich diese Gottverlassenheit in der Ewigkeit hätte erleben müssen, wenn ich für meine eigene Sünde gerade stehen müsste. Jesus geht in diese Gottverlassenheit hinein und berührt damit das dritte Thema, das Markus 14 zum Schwerpunkt macht. Das dritte Thema heißt verurteilt. Ab Vers 55 lesen wir: Die hohen Priester aber und der ganze hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen, und sie fanden keins. Denn viele legten falsches Zeugnis gegen ihn ab, und die Zeugnisse waren nicht übereinstimmend. Und einige standen auf, legten gegen ihn falsches Zeugnis ab und sprachen: Wir hörten ihn sagen, ich werde diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen werde ich einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Und auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der hohe Priester und spricht zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin es. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Der hohe Priester aber zerriss seine Kleider und spricht, was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Sie verurteilten ihn aber alle, dass er des Todes schuldig sei. Und einige fingen an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und ihm zu sagen, Weissage! Und die Diener schlugen ihm ins Gesicht. Der Text macht deutlich, die Hohepriester sind nicht vorbereitet. Sie lassen hier Zeugen auftreten, aber es wird selbst ihnen sehr schnell klar, diese Zeugen lügen. Die haben sie noch nicht mal abgesprochen. Das heißt, wenn du nur von außen zuhörst, merkst du, deren Zeugnis stimmt ja überhaupt nicht überein. So dokumentiert es hier der Markus. Also wenn du Ungerechtigkeit erlebst, dann denk mal an diesen Prozess, von dem wir hier gerade gelesen haben. Also die Ungerechtigkeit hier, die kannst du mit Händen greifen. Und der Hohepriester sollte hier eigentlich der Richter sein, nicht der Staatsanwalt. Aber er tauscht hier seine Rolle, er greift hier selber in die Befragung ein und er sagt, bist du der Christus? Also damit sagt er, bist du der Messias? Das ist die entscheidende Frage. Ist Jesus der Christus? Bis heute würden Juden und auch Moslems auf diese Frage mit Entsetzen antworten, nein, das ist er nicht. Und Jesus antwortet, ich bin es. Und dann sagt er, ich werde als Menschensohn, als Messias, auf den ihr wartet, in den Wolken des Himmels wiederkommen. Wenn jemand behauptet, Jesus selbst hat nie gesagt, ich bin der Christus, das waren nur seine Jünger und ihre Traumvorstellung, die ihn zu diesem Christus gemacht haben, die gesagt haben, ja, das ist der Christus, dann liest diese Stelle vor, Markus 14, Vers 62. Da sagt Jesus so klar, wie an kaum einer anderen Stelle, ich bin der Christus. Und an ihm als Christus darfst du dich festhalten. Wenn du zu ihm gehörst, dann wirst du in Ewigkeit bei ihm sein. Das ist die einzige Voraussetzung, die ich habe, das zu glauben. Jesus ist der Christus. Er ist als der Christus für meine Sünde gestorben. Und den Herrn Jesus darum zu bitten, bitte vergib mir meine Schuld. Vor allen Dingen die Schuld, dass ich dich abgelehnt habe und dass du nicht der Herr meines Lebens warst. Das ist eine persönliche Entscheidung, die muss ich treffen. Oder ich soll es noch anders betonen, die muss ich treffen. Das ist nicht automatisch so, dass ich nur weiß, Jesus ist der Christus. Wenn ich das nur so weiß und es hat keine Konsequenz für mein Leben, dann wird es auch keine positive Auswirkung haben. Und es macht auch wenig Sinn, mich darauf zu berufen, zu sagen, ja, weißt du, damals, vor 15 Jahren, da bin ich mal in einer Evangelisation nach vorne gegangen und da habe ich Jesus mein Leben gegeben. Aber was ist heute? Bin ich mit diesem Herrn noch unterwegs? Und da fordert der Herr Jesus mich heraus, zu ihm umzukehren oder zu ihm zurückzukehren. Also wenn du zu dieser wichtigen Frage Fragen hast, dann stehen hier nach dem Gottesdienst einige Mitarbeiter im Gebetsdienst, die dir helfen werden, mit Gott über dem, was dich da beschäftigt, wirklich ins Gespräch zu kommen. Du erkennst sie an diesen Schildern. Damit du sagen kannst, der Herr Jesus ist mein Christus. Darum geht es. Der hohe Priester, der hört dieses Bekenntnis, genauso wie wir es heute Morgen hier gehört haben. Und er lehnt Jesus von ganzem Herzen ab. Er tut etwas, was er niemals tun durfte. Das kannst du nachlesen in 3. Mose 21. Er zerreißt seine Kleider. Das war ihm ausdrücklich verboten. Weil er derjenige war, der in einem Prozess die Wahrheit suchen sollte und sich darin nicht von seiner Emotion leiten lassen sollte. Aber genau das macht er hier. Es geht gar nicht darum, die Wahrheit zu finden. Es geht nur, einen vorgeschobenen Grund zu finden, um Jesus zu verurteilen. Und dann fragt dieser hohe Priester in die Runde, was meint ihr? Was ist euer Urteil? Normalerweise sagst du 5 Juden, 6 Meinungen. Und es war auch nicht üblich, in so einem Prozess derart vorzugehen. Normalerweise haben erst einmal die Jüngeren ihre Einschätzung abgegeben. Und dann kamen die Älteren. Und es ging sehr hintereinander. Also, dass einer den anderen nicht beeinflusst hat. Und übrigens war es verboten, ein Urteil in der Nacht zu sprechen, in der wir uns hier noch befinden, weil alle nicht mehr so richtig wach waren. Ja, also, dass man gesagt hat, du musst wach sein, du darfst dich nicht von anderen beeinflussen lassen. Es gab eine ganze Prozessordnung. Es ist interessant, Arnold Fruchtenbaum hat diese Prozessordnung in einem seiner Bücher mal aufgeschrieben und du siehst, wie viel Mal sie in diesem Prozess gegen Jesus diese Prozessordnung durchbrochen haben, weil sie einfach das Urteil wollten. Und es war ihnen völlig egal, was jetzt die Prozessordnung darüber sagt oder nicht. Das Verfahren war absolut ungerecht und es war ungerecht, damit der Gerechte meine Ungerechtigkeit auf sich nimmt, damit ich vor Gott gerecht bin. Aber das wollte Gott so. Jetzt schauen wir uns am Schluss nochmal die 3 Bilder an, um die es heute Morgen ging. Also zunächst einmal, der Jesus musste versucht werden, um sehr bewusst das Kreuz zu wählen und damit seinem Vater im Himmel gehorsam zu sein. Der Vater musste ihn verlassen, weil er als Sohn sich mit meiner Sünde identifiziert hat und diesen schweren Weg ging, auch wenn fast alle Jünger ihn verlassen haben. Und schließlich wurde Jesus verurteilt, um mir durch sein Kreuz eine tiefe Beziehung zu ihm und zu seinem Vater, man muss sagen, zu erkämpfen. Denn Gethsemane war ein Kampf. Und diese Beziehung, die darf ich heute schon erleben, wenn ich Gottes Vergebung annehme. Dazu ermute ich jeden, der das noch nicht erlebt hat. Und allen anderen, die diese Beziehung leben, den wünsche ich, dass uns immer wieder neu die Freude an Jesus packt. Und dass wir immer wieder neu auch darüber staunen können, was er aus Liebe für uns getan hat. Amen. Ja, ihr dürft dem Herrn selber für euch Antwort geben auf das, was euch wichtig geworden ist von der Predigt. Und der Johannes wird den Gottesdienst dann beschließen.